So, danke schön, liebe Kolleginnen. Und zum Abschluss unserer Tagesordnung rufe ich jetzt auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Beantragt von der Fraktion der AfD, die eine Aktuelle Stunde verlangt zum Thema, ich zitiere, Lehren aus den Attentaten wie jüngst in Frankreich, Islamismus und Parallelgesellschaften zurückdrängen. Zitat Ende. Ich warte, bis alle sitzen und dann Dankeschön. Dann bekommt der erste Redner für die AfD-Fraktion das Wort. Das Wort hat Dr. Gottfried Curio.
Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Lehrer wird enthauptet, weil er die Meinungsfreiheit lehrt. Frankreich ist schockiert, Macron will handeln, aber wie der neue Anschlag in Nizza auf in einer Kirche betende Christen zeigt, er kommt zu spät. Die Terroristen sind längst im Land. Dieser Mörder kam als illegaler Flüchtling in Italien an. Unter Salvini würden die Opfer noch leben. Zulassen illegaler Migration tötet. Und doch handelt Frankreich jetzt endlich. Es gibt Razzien gegen Islamisten, Abschiebungen von Gefährdern, Schließung radikaler Moscheen. Man erkennt, dass man viel zu lang weggeschaut hat, wie Parallelgesellschaften abdriften, wie Fundamentalisten ganze Viertel übernehmen. Laut einer Studie sehen 75% der europäischen Muslime den Koran als wörtlich zu nehmen an. Macron will jetzt Tausende von Soldaten im Land aufziehen lassen, vor Kirchen und Schulen. Ein warnendes Beispiel, lassen wir es nicht so weit kommen. Und was macht Deutschland? Die Beileidsschreiben der Regierung wissen nichts vom islamistischen Charakter der Taten. Mit solcher Beschwichtigung geht Deutschland genau den Irrweg, den Frankreich nun endlich beendet hat. Wir wollen hierzulande nicht noch weitere Anschläge, sondern Anschläge verhindern durch Abschiebungen. Man kann doch nicht, um Gefährder zu schützen, die eigene Bevölkerung einer tödlichen Gefahr aussetzen. Nach Frankreich hat Deutschland die meisten Muslime in Europa. Was jetzt in Frankreich passiert, ist wie ein Zeitfenster in die nahe Zukunft Deutschlands. Wir sind auch in Deutschland durch die Migrationspolitik und die Ghettos Duisburg, Köln, Berlin längst auf dem Weg in französische Verhältnisse. Ganz gewiss brauchen wir keine weitere Migration in Hunderttausender Stärke aus islamischen Ländern. Was es braucht, ist eine Ertüchtigung in Gesetzen und den Willen, Gefährder in Haft zu nehmen und abzuschieben und vor allem die Dinge einmal beim Namen zu nennen. Gesetze und Strafregelungen verhindern nicht Taten, sondern entscheidend bleibt, mit welcher Prägung die Menschen hier ankommen und leben wollen. Warum sollten sie die aufgeben, wenn die Aufnahmegesellschaft keinen eigenen Bezugsrahmen haben will und nicht für ihre Eigenheit stehen will? Sie spüren die Feigheit, die Selbstverleugnung, das Identitätsvakuum. Der Islamismus wird nicht nur mit Gesetzen bekämpft. Es ist ein Kampf um die Zivilisation. Und wer diese Dimension nicht sieht, der hat schon verloren. Eine Therme in Duisburg etwa wollte Frauen untersagen, knappe Bikinis zu tragen. Freizügigkeit werde nicht von allen toleriert. So geht's los. Es geht nicht nur um die Terrortaten, sondern auch um ihr ermöglichendes Umfeld. War der Vater der Schülerin, der den Rufmord und die Fatwa ins Rollen brachte, ein Gefährder? Waren die Schüler, die der Mörder vor der Schule nach dem Lehrer befragte, Islamisten? Aber die Fatwa wurde betrieben. Aber sie lieferten ihn ans Messer. Sie waren geistig nie hier angekommen. Leugnen wir es doch nicht. Auch an deutschen Schulen bahnt sich eine Katastrophe an. Der Deutsche Lehrerverband spricht von einem Klima der Einschüchterung durch muslimische Schüler und Eltern. Lehrerinnen klagen über muslimische Schüler, die sich gegenüber Frauen als Machos aufspielen. Sie kennen ihren Koran, Züchtigungsgebot gegen die Ehefrau. 50 Lehrer laut der Welt berichten von muslimischen Schülern, die Lehrern offen drohen und sie beleidigen. Eine Lehrerin wird geohrfeigt, ungläubige Schüler mit verprügelt. Was wir dann hier nicht brauchen, sind Kopftuchlehrerinnen, die die nächste Generation Gefährder geistig einweisen. Das Kopftuch ist mitnichten ein Symbol des religiösen Islam, sondern des aggressiven, frauenverachtenden Islamismus. Paty starb, weil er seinen Schülern vermitteln wollte, was es heißt, frei zu sein. Aber Lehrer zu sein in Zeiten der islamischen Masseneinwanderung ist zu einem Hochrisikoberuf geworden. Das wollen wir hier nicht. In Deutschland laufen viele hunderte islamistische Gefährder rum. Auch der Messermord in Dresden war so eine Tat. Ein Pseudo-Flüchtling, er propagierte den Kampf gegen Ungläubige. So jemand wird in Deutschland weder abgeschoben noch Vollzeit überwacht. Das Ergebnis nach 5 Tagen Freiheit, ein Toter, ein Schwerverletzter. Diese Regierung verhindert Rückführung nach Syrien oder in Drittstaaten. Es braucht endlich Abkommen mit den Herkunftsländern, dass sie ihre Bürger zurücknehmen. Syrien hat genug befriedete Gebiete. Islamisten und Gefährder gehören ausgewiesen. Die Menschen verstehen nicht, warum das nicht geschieht. Ergreifen Sie endlich die nötigen Maßnahmen. Beim Lockdown sind Sie ja auch nicht gerade zimperlich. Wenn aufgeklärte Moslems wie Rushdie, Sayran Atesh, Hamid Abdel Samad nur noch unter Polizeischutz leben können, heißt das, dass zu viele Muslime geistig nicht in der Moderne leben. Dann können diese auch nicht hier mit uns zusammenleben. Macron verteidigt die Freiheit. Er ist ein Sohn Voltaires. Merkel aber ist keine Tochter Kants. Sie ist die Tochter Honeckers. Wir müssen jetzt Lehren ziehen aus den Attentaten, müssen die Wertevermittlung sichern und Frankreich macht es vor. Wir müssen endlich dem Islamismus den Kampf ansagen und handeln, bevor es auch hier zu spät ist.
Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Alexander Drum.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das, was wir heute jetzt hier wieder erlebt haben, das möchte ich vor die Klammer ziehen, ist, dass die AfD, Herr Kurios, Sie versuchen, die schrecklichen Anschläge der letzten Wochen für Ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Das ist verwerflich und wird der Sache in keinster Weise gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der islamistische Terror hat in den letzten Wochen mehrfach grausam zugeschlagen. Die Taten von Nizza, aber auch von Paris und von Dresden erfüllen uns mit Trauer, Abscheu und auch Wut. Wir trauern um die Opfer, fühlen mit den Hinterbliebenen, insbesondere auch mit der Kirchengemeinde, deren Gotteshaus gestern vom islamistischen Fanatismus befallen wurde. Wir stehen aber vor allem fest bei unseren französischen Freunden, die in den letzten Wochen besonders schwer vom Terror getroffen wurden. Und je mehr von außen, aus anderen Ländern, Öl ins Feuer gegossen wird, Menschen aufgehetzt werden, je mehr Frankreich angegriffen wird, desto mehr schließen sich unsere Reihen. Deutschland ist uneingeschränkt solidarisch mit der französischen Nation. Das bedeutet, unsere gemeinsamen Werte sind unverrückbar. Wir haben Religionsfreiheit für alle. Das bedeutet aber auch den Respekt und die Anerkennung der Religion des jeweiligen anderen. Wir haben Meinungs- und Pressefreiheit. Und diese Grundrechte und Grundwerte gelten auch gegenüber Religionsgemeinschaften. Und wir haben selbstverständlich die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und all dies und vieles mehr fordern wir von jedem und jederzeit ein, der hier in Deutschland und in Europa leben will. Das ist Grundlage unseres Lebens, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir müssen auch feststellen, dass dies nicht immer einfach ist und dass der islamistische Terror wieder da ist. Er war nie weg. Die Gefahr ist nicht geringer geworden. Das haben gerade die Taten der letzten Wochen gezeigt. Und angesichts der Lage in der Welt, angesichts der zunehmenden Radikalisierung wird der Kampf gegen den islamistischen Terror uns noch lange Zeit, vielleicht sogar dauerhaft begleiten. Deswegen ist es wichtig, dass wir nach solchen Taten nicht in Aktionismus verfallen, sondern dauerhaft wachsam und konsequent bleiben. Bei unseren Polizeien, unseren Sicherheitsbehörden, den Nachrichtendiensten, aber auch in den Ausländerbehörden und in den Schulen überall, wo staatliches Handeln vorhanden ist. Und auch hier, wir als Gesetzgeber, sind hier permanent gefordert in diesem Kampf und den besseren Schutz unserer Bevölkerung nach immer besseren Lösungen zu suchen. Das machen wir in der CDU und CSU. Wir bohren da teilweise auch jahrelang dicke Bretter. Und beispielsweise die Quellen-TKÜ ist ein solches dickes Brett, das wir hoffen, in den nächsten Wochen dann durchgebohrt zu haben, sodass unsere Nachrichtendienste alle miteinander besser arbeiten können und auch die rechtlichen Grundlagen haben, um auf der Höhe unserer Zeit in der digitalen Welt zu sein. Und wir müssen auch darüber reden, wie wir mit Gefährdern, dem Täter von Dresden, umgehen und wie wir eine bessere Kontrolle über Gefährder bekommen. Er war in einem Präventionsprogramm, er wurde observiert, leider beides erfolglos. Der Täter war abgelehnt, ausreisepflichtig, aber wegen dem Abschiebestopp für Syrien war diese Abschiebung nicht umsetzbar. Und deswegen erwarten wir, liebe Kollegen, jetzt warten Sie es doch mal ab und hören Sie zu, jetzt erwarten wir vom Auswärtigen Amt eine vorbehaltlose Prüfung der Situation in Syrien und ob es nicht möglich ist, zumindest auch für derartige Gefährder entsprechende Rückführungen, Abschiebungen wieder durchzuführen. Denn wer in Deutschland Schutz sucht, aber selbst erklärtermaßen ein Feind dieses Landes ist, der hat und eine Gefahr für unsere Bevölkerung, der muss im Klaren sein, dass das Konsequenzen hat, die er auch selbst zu verantworten haben. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich, im Schutz unserer Bevölkerung und dann auch in der Abschiebung in die Heimatländer konsequenter werden, gerade bei Gefährdern. Und ich denke, hierüber sollten wir alle miteinander, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den nächsten Tagen und Wochen nochmals nachdenken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Alexander Throm. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Linda Teuteberg.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Aktuellen Stunde aus aktuellem Anlass wegen barbarischer Morde geht es zuerst heute um Trauer, um die Opfer des islamistischen Terrors in Paris, Dresden und Nizza, um Mitgefühl mit ihren Angehörigen und um Solidarität mit der französischen Nation. Das gilt es zuallererst zu betonen. Und neben diesem aktuellen Anlass und einzelnen Taten geht es um einen größeren Zusammenhang. Mit den unvorstellbaren Gräueltaten des islamistischen Staates sieht sich die Welt einer massiven Bedrohung menschlicher Freiheits- und Kulturwerte gegenüber, die lange undenkbar schienen. Die Werte unserer europäischen Aufklärung, die Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen, die Vorstellung von Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, all das wird in Frage gestellt und Deutschland ist davon stärker betroffen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Auch war es keine Selbstverständlichkeit, sondern eher überaus glücklichen Umständen geschuldet, dass unser Land bislang von islamistisch motivierten Terrorangriffen weniger stark und häufig heimgesucht worden ist als unsere Freunde und Verbündeten in Frankreich, den USA, England oder Spanien. Sehr geehrte Damen und Herren, hier zeichnet sich eine strukturelle Bedrohung für den Frieden in unserem Land ab, der wir entschlossen entgegentreten müssen. Umso mehr als diese Bedrohung von außen und von innen kommt. Auch in Deutschland leben Menschen, die sich dem Konsens einer friedlichen, weltoffenen Gesellschaft verweigern und diese Offenheit sogar gezielt für ihre extremistischen Ziele missbrauchen. Wir sind schlecht vorbereitet auf die Bedrohung durch den Islamismus. Wir Deutschen, wir haben uns daran gewöhnt, unser Land als eine Insel der Friedfertigkeit zu betrachten, an der Kriege und Gewalt schon irgendwie vorbeiziehen werden, wenn wir selbst uns nur möglichst still verhalten. Das respektvolle Miteinander der Religionen in Deutschland und der unsere Gesellschaft bereichernde Beitrag von Millionen muslimischen Mitbürgern macht es umso schwerer, die akute Bedrohung für unsere eigene Sicherheit zu erfassen, die vom Islamismus ausgeht. Wir haben in Deutschland auch darauf verzichtet, eindeutige Regelungen für Zuwanderung und gesellschaftliche Integration zu formulieren. Die naive Vorstellung, dass alle Formen des Andersseins automatisch bereichernde Vielfalt bedeuten, wird von einer Realität eingeholt, in der Islamisten unsere pluralistische Vielfalt und Offenheit verächtlich mit Füßen treten. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, die wollten die Bundesrepublik Deutschland zu einer wehrhaften Demokratie ausgestalten, und es wird Zeit, sich dessen zu erinnern. Zugleich müssen wir verhindern, dass Rechtsradikale und ihre Schlägerbanden die Bedrohung durch den Islamismus für ihre ausländerfeindlichen, undemokratischen Ziele missbrauchen. Der wehrhafte Rechtsstaat, er hat die Verpflichtung, dem ebenfalls mit aller Konsequenz entgegenzutreten. Die Auseinandersetzung mit der islamistischen Herausforderung, mit Hasspredigern und Gewalttätern, die ist nicht nur eine Frage von gesetzgeberischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Es geht auch um einen Bewusstseinswandel, dass der Wertekanon unserer freiheitlichen Demokratie wieder viel offensiver vermittelt und verteidigt werden muss. Wir müssen eine kluge, abwägende Debatte darüber führen, welche Maßnahmen da sinnvoll sind. Deutschland ist ein tolerantes, ein weltoffenes Land, aber es wird bedroht durch Islamismus, der weder Toleranz noch Menschlichkeit kennt. Und deshalb ist nicht Ruhe erste Bürgerpflicht, auch wenn wir uns nicht von Terroristen die Agenda bestimmen lassen wollen. Aber die Freiheit ist bedroht, wie seit langem nicht mehr, und darüber müssen wir sprechen. Deutschland darf die Wahrung seiner äußeren Sicherheit nicht länger anderen, insbesondere den USA, überlassen. Es muss auch selbst mehr Verantwortung übernehmen in den Bündnissen, in denen wir Mitglied sind. Dafür braucht die Bundeswehr die nötige Vorbereitung und Ausstattung. Wir brauchen klare Anforderungen an die Akzeptanz und Einhaltung unserer Werte, sowohl beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit als auch die Anforderung, die deutsche Sprache zu lernen. Nur so können wir die Bildung von Parallelgesellschaften verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wissen, wer in unser Land kommt und dass unser Asylrecht als Lehrer aus unserer Geschichte denen zugutekommt, die unseres Schutzes bedürfen, aber nicht zum unkontrollierten Zugang wird für diejenigen, die unsere Werte mit Füßen treten. Wir dürfen massive Integrationsprobleme nicht verschweigen, sondern müssen sie angehen. Und wir müssen auch die Gefahr durch den legalistischen Islam ernst nehmen. Und Organisationen, die diesen vertreten, können keine Verbündeten und Partner sein für die Integration in unserem Land. Lassen Sie uns die Werte der europäischen Aufklärung dabei konsequent gegenüber jedermann vertreten. Religionen sind zu achten, aber sie dürfen auch kritisiert werden. Und nicht jede Kritik an islamischem Fundamentalismus ist als islamophob. Im Gegenteil, der Begriff ist schon der Versuch politischen Framings, jegliche Kritik an Fundamentalismus abzuwehren und einen Fundamentalismus dagegen zu immunisieren.
Kommen Sie zum Schluss.
Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen Prävention. Wir müssen aber auch in Frage stellen, wie sie wirkt. Denn viele Bundesprogramme haben nicht verhindert, dass der Verfassungsschutz inzwischen rund 12.000 Salafisten in unserem Land zählt. Die offene Gesellschaft und der freiheitliche Verfassungsstaat, sie haben Feinde. Und sie wirksam zu verteidigen, erfordert, ihre Feinde als solche zu erkennen und zu benennen. Als echte Freunde der offenen Gesellschaft und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen wir klarmachen, wir sind liberal, nicht beliebig und nicht naiv. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Helge Lind.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen reden und wir können nicht schweigen. Schweigen ist keine Option. Wir müssen reden über diesen unglaublichen barbarischen Zivilisationsbruch und was das mit uns allen macht, in Frankreich, aber auch hier. Wir müssen auch reden, und das werde ich auch, über den nichtsdestotrotz zutiefst unanständigen und widerwärtigen Versuch, das für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Und nichts anderes ist die Ansetzung der heutigen Aktuellen Stunde. Wir müssen dann aber auch reden über die Fähigkeit oder auch die Unfähigkeit zu trauern und auch über aktuelle Debatten, die wir gerade dieser Tage im Mitte-Links-Bereich führen, in den Feuilletons, in den Zeitungen, in den Magazinen. Und wir müssen reden über die Maßnahmen und über unseren Umgang als Gesellschaft mit diesen Terrortaten. All das müssen wir. Wir können nicht schweigen darüber, was in Nizza passiert ist, was in Dresden geschehen ist und was in einem Vorort von Paris geschehen ist. Und es ist überhaupt keine Option, in irgendeiner Weise zu relativieren, sondern unverbrüchlich müssen wir in diesem Moment an der Seite Frankreichs, der Menschen, der Angehörigen und der Opfer stehen. In keiner Weise graduieren, mutmaßen, warum wer berechtigt sein könnte, sondern Solidarität heißt da, uneingeschränkte, eindeutige, unbedingte Solidarität zu üben und auch deutlich zu machen, dass wir mit unseren Ritualen des Trauerns letztlich nicht wirklich ausdrücken können, was das bedeutet und was das für dieses zerrissene und leidende Land Frankreich bedeutet. Wir müssen aber auch reden über das, was Sie, Herr Dr. Curio, gerade versucht haben und was diese Aktuelle Stunde bedeutet. Denn es ist nichts anderes als eine erneute Verhöhnung der Opfer. Und damit machen Sie sich zum Komplizen der Täter und Sie machen sich zum Komplizen der Salafisten, die diese Taten feiern, die Hassprediger im Deutschen Bundestag sind, auch wenn Sie das nicht hören wollen, sind die besten Komplizen der Hassprediger, die solche Taten ermöglichen und unterstützen. Und es ist nicht nur das. Sie sprechen doch ernsthaft im Titel der Aktuellen Stunde von der Einschränkung von Parallelgesellschaften. Wie passt das damit zusammen, dass Sie noch vor wenigen Wochen einen Antrag gestellt haben zu Migrationskosten, dass Sie keine Integrationskurse wollen, dass Sie keine Integrationspolitik wollen, dass Sie möglichst keinen Cent ausgeben wollen für Geflüchtete. Was Sie als politisches Programm, wenn Sie es ernst meinen wollen, ist die Erzeugung von Parallelgesellschaften, nicht die Bekämpfung von Parallelgesellschaften. Und das nenne ich nichts anderes als scheinheilig und heuchlerisch. Wir müssen aber auch reden über die Fähigkeit oder Unfähigkeit zu trauern. Kevin Kühnert hat vor kurzem im Spiegel diese Debatte eröffnet und ich glaube, man muss ernst auch dieses ansprechen. Ist es so, dass wir, und ich denke, im Teilen trifft das zu, schweigend oder nicht so laut sind, wenn es um islamistische Taten geht? Und ich denke, das ist der Fall. Und es hat sicher damit zu tun, dass wir eben nicht Wasser auf die Mühlen der AfD und anderer geben sollen. Gleichwohl ist das keine Rechtfertigung, leiser zu sein und zu schweigen. Wir müssen aber auch, und das werden Sie nicht so gern hören, über die Unfähigkeit zu trauern sprechen in Bezug auf Hanau. Und auf das, was viele Menschen mit Migrationshintergrund oder die als muslimisch identifiziert werden oder sich empfinden, damals gefühlt haben. Denn dass dieses Land auch da nicht wirklich in der Lage war, anders als Neuseeland, zu trauern und zu fühlen mit den Opfern. Und das ist, glaube ich, das, was auch zu kritisieren ist, etwa an den Einwürfen von Sascha Lobo und anderen. Es ist nicht die Aufgabe, und das müssen wir begreifen, wenn wir als Land diese Herausforderung bestehen wollen, dass sich Menschen muslimischen Glaubens rechtfertigen müssen für das, was diese Täter getan haben. Es geschah nicht in ihrem Namen. Sie waren nicht diejenigen, die Waffen geführt haben. Nein, sie sehen sich in diesem Moment der Situation ausgesetzt. Und ich habe mit vielen gesprochen, dass sie selber zutiefst Schmerz empfinden und das verurteilen, was passiert ist, dass sie andererseits Bedrohung erfahren, angegriffen werden und dass sie permanent der Situation ausgesetzt sind, sich zu erklären und sich zu rechtfertigen. So, und da komme ich zu den Maßnahmen, werden wir das nicht überstehen und schaffen. Es ist eine sicherheitspolitische Frage. Es ist sicher auch eine Frage von Asylpolitik und von Aufarbeitung der Fälle und genauer Rekonstruktion dessen, was in Nizza passiert ist. Aber am Ende ist die Frage der Prävention eine wesentliche. Und wir werden sie nur dann erfolgreich beantworten, wenn wir Antworten auf diese Tat nicht mit weniger Freiheit, sondern mit mehr Freiheit, nicht mit weniger Solidarität, sondern mit mehr Solidarität,
Herr Kollege,
indem wir nicht die Musliminnen und Muslime in diesem Land unter Generalverdacht stellen, sondern indem wir ihnen Gleichheit ermöglichen und gemeinsam trauern, ob der Taten von Dresden, Nizza und Paris.
Vielen Dank, Herr Gelind. Genau. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Petra Pau.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, um es vorab erneut klar zu sagen: Die Linke lehnt Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung konsequent ab. Folglich verurteilen wir auch die jüngsten Attentate in Frankreich. Und unser Mitgefühl, und der Kollege Lind hat das zweite wichtige Wort dazu heute in die Debatte eingeführt, unsere Solidarität gilt den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die sich ihnen verbunden fühlen und tatsächlich Empathie aufbringen. Noch ist die Aufklärung nicht abgeschlossen. Aktuell sprechen wir über Attentate, Taten in Nizza, Dresden, Paris. Nach dem Stand der Ermittlungen hatten sie einen dschihadistischen, islamistischen Hintergrund. Auch das verurteilen wir scharf. Wer aber Dschihadisten, Terroristen mit den Muslimen und dem Islam gleichsetzt, macht einen schweren Fehler. Und er beschuldigt pauschal Unschuldige. Und um das auch hier gleich klarzustellen, das Christentum in seiner Vielfalt, das Jüdische, der Islam und weitere Religionen bzw. die Gläubigen dieser Religionsgemeinschaften gehören gleichberechtigt und anerkannt zu unserem Land. Und deshalb stimme ich auch Ayman Maizek in der Sache zu, der gestern erklärte, wer Terror über Menschen bringt, der hat sich an der Menschheit vergangen, der hat gegen den Koran und den Propheten gehandelt. Zudem weiß ich aus eigener Ansicht, dass es hierzulande muslimische, genauso wie interreligiöse und zivilgesellschaftliche Initiativen und Zusammenschlüsse gibt, die sich für multikulturelle, multireligiöse Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Vielfalt engagieren, die sich um Prävention und im Übrigen auch um Deradikalisierung offline wie auch online kümmern, jeden Tag. Ich finde, diese sind wichtig für unsere Demokratie, und sie verdienen gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung. Und ich sage das gerade auch im Blick auf ein kürzlich von mir besuchtes Projekt, welches in Nordrhein-Westfalen und Berlin seit vielen Jahren jetzt erfolgreich online unterwegs ist und versucht, auch gefährdete Jugendliche nicht nur zu erkennen, sondern anzusprechen. Sie verdienen auch stetige Förderung und nicht immer wieder den nächsten Projektantrag. Und damit jetzt nochmal grundsätzlich: Wer allerdings diese Attentate und Taten in Frankreich und anderswo missbraucht, um Hetze und Feindschaft gegen Muslime und den Islam zu predigen, der versündigt sich. Und wer es dennoch tut und vorsätzlich, ist auch Stichwortgeber für rechtsextrem und rassistisch motivierte Attentäter und befördert so eine Gewaltspirale. Und dagegen ist die Linke klipp und klar.
Vielen Dank, Petra Pau. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Irene Mihalic.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Attentat von Nizza erschüttert uns zutiefst. Und wir trauern mit unseren französischen Nachbarn und den Hinterbliebenen dieser schrecklichen Tat. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal allen Mitgliedern dieses Hauses ganz, ganz herzlich danken, die sich gestern Abend um 18 Uhr vor der französischen Botschaft versammelt haben. Dieser Anschlag und ebenso die Taten von Paris und Dresden zeigen, die islamistische Gefahr in Europa ist höchst virulent und sehr konkret. Und wir dürfen nicht darin nachlassen, dem Terror entschlossen entgegenzutreten. Und die Muster wiederholen sich doch. Die Täter nutzen einfachste Tatmittel und sind oft Kleinkriminelle. Den Sicherheitsbehörden sind sie oft als Gefährder bekannt, aber laufen doch immer wieder knapp unter dem Radar. Ja, wie kann das eigentlich sein? Wir Grüne haben schon vor fast 4 Jahren nach diesem schlimmen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz gesagt, wir wollen die Muster des Terrors besser verstehen und wir wollen uns nicht zufrieden geben mit den üblichen Bekundungen nach solchen Anschlägen und symbolischen Versprechungen, ganz zu schweigen von dem zynischen Spiel, das die AfD und ihre rechtsextreme Parallelgesellschaft mit solchen Anschlägen betreibt. Herr Curio, Sie versuchen auf dem Rücken der Opfer solcher Anschläge die Gesellschaft mit Hass und Hetze zu infizieren. Dieses Spiel ist widerlich, meine Damen und Herren. Nein, wir Grünen haben gesagt, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, der die Schwachstellen der Sicherheitsarchitektur schonungslos aufdeckt und vor allem abstellt. Wir haben zwar bisher jede Menge aufdecken können, aber verbessert hat sich leider nur sehr wenig. Und wenn wir uns zum Beispiel Dresden anschauen, dann müssen wir feststellen, schon wieder ging es um einen bekannten Gefährder. Schon wieder weiß man praktisch nicht zu seinem Umfeld, zu seinen Netzwerken, zu den Strukturen, die dahinter stehen. Und mit der Einschätzung hat man meilenweit daneben gelegen. Und da kann man sich nur wundern, wenn das Bundeskriminalamt, so wie gestern im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, sagt, die Aufklärung von Netzwerken habe keine Priorität. Aber wer die Netzwerke und Unterstützerstrukturen nicht konsequent ausleuchtet, entspricht genau den Strategien der Terroristen, weil sie immer wieder Handlanger finden und die Behörden nicht zu den Anstiftern, zu den Vernetzungen und zu den Anführern vordringen. So hat man auch in Dresden die konkrete Gefahr eben nicht erkannt. Und das, obwohl zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst laut Presseberichten bereits vor über einem Jahr Informationen gehabt haben soll, dass der mutmaßliche Attentäter einen Anschlag in Deutschland plant. Meine Damen und Herren, dieser Hinweis wurde nicht an die zuständigen Behörden weitergegeben. Und sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein handfester Skandal. Und das muss dringend auch parlamentarisch aufgeklärt werden. Auch hier wiederholen sich die Muster. In der fragmentierten Sicherheitsarchitektur versickern immer wieder relevante Informationen. Und am Ende übernimmt niemand dafür die Verantwortung. Und auch der Umgang mit Gefährdern, egal welcher Couleur, lässt einen manchmal fassungslos zurück. So versteht doch niemand, wie im Mordfall Lübcke ein rechtsextremistischer, terroristischer Gefährder auf freiem Fuß ist, obwohl er dringend verdächtigt ist, an diesem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Solche Schwachstellen müssen endlich überwunden werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Terroristen, egal mit welchem Hintergrund, richten sich in diesen Rückzugsräumen, die diese Schwachstellen bieten, bestens ein. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und das bedeutet, neben Maßnahmen der Prävention und der Deradikalisierung brauchen wir erstens eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Gefährdern. Egal ob Rechtsextreme, militante Corona-Leugner, Linksextreme oder Islamisten. Wir müssen die Gefahrenbewertung verbessern, Gefährder engmaschiger überwachen und alles tun, um sie so wenig wie möglich zur Entfaltung kommen zu lassen. Dazu gehört auch, dass man kleinere Delikte im Strafverfahren bündelt, um scharf und gegebenenfalls auch im beschleunigten Verfahren gegen Gefährder vorgehen zu können. Wir müssen alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen, um sie aus dem Verkehr zu ziehen, meine Damen und Herren. Zweitens. Wir müssen dringend besser darin werden, Netzwerke aufzuklären, Unterstützerstrukturen zu erkennen und daraus auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und drittens, wir müssen endlich die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden verbessern. Und hier hilft schon lange, lange, lange keine Kosmetik mehr, meine Damen und Herren. Wer es ernst meint mit der Terrorabwehr, der muss endlich die föderale Zusammenarbeit grundsätzlich reformieren. Unsere Vorschläge dazu liegen seit langem auf dem Tisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen uns nicht damit begnügen, Anschläge wie die in Nizza, Dresden, Paris, Berlin und diese diese Aufzählung ist bei weitem unvollständig, hilflos und wortreich zu bedauern. Wir müssen endlich die notwendigen Konsequenzen ziehen und dem Terror die Zähne des Rechtsstaats zeigen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Mihalic. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Christoph Bernstiel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD hat heute eine Aktuelle Stunde einberufen, um auf die Attentate in Frankreich zu reagieren und Lehren daraus zu ziehen. Sehr geehrter Herr Curio, was Sie hier aber dargeboten haben, haut dem Fass wirklich den Boden aus. Denn Sie haben in nicht einer Silbe den Opfern gedacht, in Frankreich oder in Dresden. Und jetzt beschweren Sie sich darüber, wie das ausgesprochen wird. Das ist unfassbar. Und mit welcher Rhetorik Sie hier wieder aufgetreten sind. Es geht Ihnen überhaupt gar nicht, hören Sie zu. Es geht Ihnen überhaupt gar nicht darum, Lehren daraus zu ziehen. Denn wenn es Ihnen darum gehen würde, dann hätten Sie mal ein paar Lösungen angeboten, haben Sie in Ihrer Rede nicht getan. Und ich setze noch eins drauf. Wenn wir jetzt über die Attentate reden in Frankreich, dann stelle ich Ihnen eine ganz konkrete Frage. Was ist denn mit dem Attentäter in Avignon, der erschossen wurde? Das war nämlich ein Rechtsextremist, lieber Herr Curio. Und wenn Sie sich hier hinstellen und mal wieder den Eindruck erwecken, dass alle Muslime, und das haben Sie in Ihrer Rede auch gesagt, eine potenzielle Gefahr sind, dann ist das einfach schlichtweg falsch. Und ich möchte Ihnen sagen, vielleicht schreiben Sie sich das mit, jeder Islamist, der den Koran zitiert, der repräsentiert genauso wenig den Islam wie ein Rechtsextremist Deutschland, wenn er die schwarz-rot-goldene Flagge schwenkt. Und wie man richtig trauert, ohne hier so eine polemische Aktuelle Stunde am Freitagnachmittag einzubeziehen, das hat der Kollege Konstantin Kuhle gezeigt gestern mit seinem Aufruf für eine spontane Andacht an der französischen Botschaft. Und dafür möchte ich ihm hier an dieser Stelle ganz herzlich danken. Wenn wir über das Thema Islamismus reden, dann reden wir zweifelsohne über eine absolut reelle Gefahr. Und ich möchte da gerne zwei Zahlen herausgreifen aus unseren aktuellen Berichten. Wir reden ungefähr von 28.020 Personen, die dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sind. Und zum Vergleich, aber nur damit man die Zahlen einordnen kann, haben wir ungefähr 32.000 Personen, die wir dem rechtsextremen Spektrum zumessen müssen. Das heißt, es ist mitnichten ein Randproblem und mitnichten etwas, dem wir nicht genauso viel Aufmerksamkeit widmen müssen, wenn es um den Schutz unserer Bevölkerung geht. Jetzt möchte ich aber auf ein konkretes Problem hinweisen, weil das ja immer wieder in der Debatte erwähnt wird. Wenn wir tiefer in die Zahlen hineinschauen, dann können wir ungefähr davon ausgehen, dass wir um die 600 Gefährder, islamistische Gefährder in unserem Land haben. Wenn Sie diese rund um die Uhr bewachen wollen, dann brauchen Sie pro Gefährder 30 Beamte. Ich hoffe, Sie können noch folgen. Dann sind wir ungefähr bei 18.000 Beamten, die wir bräuchten, um diese rund um die Uhr zu bewachen. Dass das nicht möglich ist, das ist, glaube ich, jedem hier klar. Und genau deshalb setzen wir an der Stelle an, wo uns die moderne Technik Möglichkeiten liefert. Das ist die Telekommunikationsüberwachung. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich auch unserem Koalitionspartner der SPD danken, dass sie endlich ihren Widerstand auch überwunden haben und jetzt dieser gewichtigen Verfassungsschutznovelle zustimmen, indem es eben möglich wird, diese Quellen-TKÜ, wie sie auch genannt wird, möglich zu machen und auch bei niederschwelligeren Verdachten einzusetzen. Denn nur so können wir auch effizient und mit den Methoden des 21. Jahrhunderts gegen Gefährder im Internet und auch reell auf der Straße vorgehen. Ja, kann man ruhig mal klatschen, hat die SPD verdient. Und dann wird uns ja vorgeworfen, wir reagieren zu wenig gegen Islamismus. Das ist einfach schlichtweg falsch. Das stimmt nicht. Ich hatte eben schon angesprochen, die Verfassungsschutznovelle, die erst in dieser Woche, in der letzten Woche durch das Kabinett ging. Wir haben jetzt bereits im März das Hisbollah-Betätigungsverbot in Deutschland durchgebracht. Wir haben das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Wir haben das gemeinsame Internetzentrum, in dem es genau um die von mir erwähnte Kriminalität und Radikalisierung im Internet geht. Bereits seit 2007 und bereits seit 2012 gibt es im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Beratungsstelle, die sich mit Deradikalisierung beschäftigt, also schon weit vor ihrer Warnmarke 2015, die sie ja immer wieder in den Medien hoch und runter propagieren. Also diese Regierung tut etwas. Ich möchte aber noch einen Punkt anbringen, der in den Debatten immer etwas zu wenig betont wird und auch etwas untergeht. Ein aktuelles Beispiel hier aus Berlin. Ein bekannter Unternehmer von mir befand sich in einem Hotel nähe des Breitscheidplatzes und er wurde in der Nacht aufgesucht von arabischstämmigen Menschen, die an seine Tür pochten, sagten Allahu Akbar und Allah wird euch alle richten. Daraufhin zeigte er diesen Vorfall bei der Berliner Polizei an. Die rückte natürlich auch umgehend an. Wollte aber nichts hören von dem Terrorverdacht. In der Anzeige war nur die Rede von Bedrohung und auf wiederholte Nachfrage, warum dem nicht nachgegangen wurde, wurde mit dem Argument des Datenschutzes argumentiert und diese Anzeige wurde dann letztendlich gar nicht mit diesem Terrorverdacht in Verbindung gebracht. Meine Damen und Herren, solche Fälle gehen nicht. Und wenn wir in Zukunft es ernst nehmen wollen, wirklich Gefährder auch zu erkennen, um Taten zu verhindern, dann müssen wir solche Fälle ernst nehmen. Ich werde diesem Punkt nachgehen und, liebe AfD, Sie können sich sicher sein, dass das Thema Islamismusbekämpfung genauso gut auch bei uns aufgehoben ist wie das Thema Rechtsextremismus und Linksextremismusbekämpfung.
Vielen herzlichen Dank, Christoph Bernstiel. Bei Ihnen alles klar, Herr Lindemann? Nur ein bisschen randaliert. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Bernd Baumann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frankreich brennt, vor allem das Christliche. 874 Kirchen gingen in einem Jahr in Flammen auf oder wurden verwüstet. Darunter fast 1000 Jahre alte Kathedralen. Schlimmer noch, hunderte Franzosen wurden massakriert. Vor zwei Wochen schnitt ein islamischer Eiferer dem Lehrer Samuel Paty den Kopf ab. Auf offener Straße, am helllichten Tag, bei lebendigem Leib. Warum? Meine Damen und Herren, Samuel Paty, dieser aufrechte Mittelschullehrer aus dem Städtchen Moulin in der Auvergne, hatte ein Ziel. Er wollte seine Kinder zu freien Menschen erziehen, zu freien Bürgern der stolzen Republik Frankreich. Deshalb musste er so bestialisch zugrunde gehen. Er hatte seinen Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt, um sie das hohe Gut der Meinungsfreiheit zu lehren. Meine Damen und Herren, Samuel Paty verkörperte das Beste unserer Kultur, den Glauben an die Erziehung freier Menschen. Er hat sein Leben dafür riskiert und er hat sein Leben dafür gegeben. Wir verneigen uns vor dem Mut dieses Mannes. Und die Lage verschlimmert sich täglich. Erst gestern schnitten islamische Täter einer alten Frau den Kopf ab, mitten in der Kathedrale von Nizza. Ganz Frankreich stürzt in eine Identitätskrise. Im Land geht nackte Angst um, denn die Probleme reichen noch viel, viel tiefer. In immer mehr Städten und Regionen wachsen Gegengesellschaften, wuchern geradezu. Immer größere Teile koppeln sich von der französischen Gesellschaft ab. Sie verachten den freiheitlichen Staat. Sie spucken auf westliche Werte, orientieren sich an orientalischen Verhaltensweisen und Vorbildern. In Frankreich, in den Franzosen, brennt die tiefe Angst vor dem Verlust ihrer Lebensweise, ihrer Tradition, ihrer Identität, ihres Zuhauses. Sie wollen ihre Heimat verteidigen als Patrioten, und dazu haben sie alles Recht. Selbst Präsident Macron, ein Zögling des eher linksgrünen Zeitgeistes, musste plötzlich Farbe bekennen und seinen Franzosen ein realistisches Gesamtbild zeigen. Er spricht jetzt von Contre-Société, von Gegengesellschaft, mit einem so wörtlich islamischen Separatismus, also eine islamische Gegengesellschaft, die mitten in Frankreich immer weiter wächst. Sie habe, so Macron wörtlich, das Endziel, die Kontrolle zu übernehmen, und zwar vollständig. Das alte Frankreich sei geradezu zerbrochen, beherrscht von einer, hören Sie zu, kulturellen Unsicherheit, denn Frankreich sei gelähmt durch eine Form des Selbsthasses, geschürt vor dem Hintergrund seiner kolonialen Vergangenheit. Präsident Macron fordert jetzt eine Reconquête, also eine Art Reconquista. Er fordert die Franzosen auf, wörtlich, wir müssen alles zurückerobern. Und er fordert la mobilisation de toute la nation, die Mobilisierung der gesamten Nation. Das sagt nicht die AfD, das sagt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Bei uns in Deutschland würde er für solche Reden vom Verfassungsschutz beobachtet, in Talkshows von ARD und ZDF. käme er niemals vor. Und vom evangelischen Kirchentag bliebe er ausgeschlossen. Dabei sind die Probleme, die er benennt, längst gigantisch in ganz Europa. Deshalb dürfen wir nicht länger verharmlosend von Parallelgesellschaften sprechen, sondern von echten Gegengesellschaften, die hier entstehen und weiter wachsen. Die wuchern längst in allen westlichen Ländern, ob Großbritannien, Belgien, Deutschland oder Niederlande. In Schweden und Dänemark haben das sogar die Sozialdemokraten kapiert, meine Damen und Herren. Auch in Schweden eskalieren die Konflikte, auch in den USA, noch viel schlimmer eskalieren die Konflikte, bilden sich Gegengesellschaften zwischen Schwarzen, Weißen, Latinos, Milizen und Gangs rüsten auf mit Kriegswaffen. Ein kleiner Funke genügt und sofort brennen ganze Stadtteile und werden geplündert. Was Macron offen anspricht, ist nicht mehr nur ein Kampf um Frankreich oder um Deutschland oder um die USA. Meine Damen und Herren, es ist ein Kampf um das Schicksal der ganzen westlichen Zivilisation, was sich abspielt vor unseren Augen. Deshalb gehört die Zukunft nicht linksgrünen Ideologen, die blind sind für die Unterschiede von Kulturen, die wegsehen, die No Borders schreien und One World schreien. Die Zukunft gehört nicht den Globalisten. Die Zukunft gehört den Patrioten.
Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Daniela de Ridder.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Gestern ermordete ein fanatisierter 20-jähriger Islamist 3 Menschen in der größten katholischen Kirche Nizzas. Diesen barbarischen Akt in der Kirche Notre-Dame de Nice verurteilen wir aufs Schärfste. Wir trauern mit den Familien, mit den Angehörigen und Freunden der Opfer. Ihnen gilt unser tiefstes Mitgefühl. Solidarität und Unterstützung wollen wir aber auch unseren französischen Freunden und Kolleginnen übermitteln. Gerade weil die deutsch-französische Freundschaft und die enge politische Zusammenarbeit mit Frankreich uns so wichtig ist, ist mir dies ein wichtiges Bedürfnis als stellvertretende Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Die Terrorakte gegen die offene französische Gesellschaft, ja, sie mehren sich. Und diese Angriffe gegen die Demokratie in unserem Nachbarland, sie sind schmerzlich, auch für uns. Es ist allerdings nicht nur Ironie der Geschichte, sondern eine posthume Beleidigung der Opfer, welche Lehren die AfD aus dieser Tragödie ziehen will und schlimmer noch uns aufoktroyieren möchte. Ein vom Terror bedrohtes Land in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, das sich durch die Erklärung des Ausnahmezustands schützen muss, benötigt sicherlich keine Ratschläge von jenen, die nicht nur hier im Plenum, sondern auch in sozialen Netzwerken nicht in der Lage sind, ohne Hass und Hetze zu kommunizieren. Die passende Antwort, liebe Kolleginnen und Kollegen, liefert nicht nur der französische Präsident Emmanuel Macron, sondern der französische Philosoph der Aufklärung, Voltaire. Und mit Verlaub, Frau Präsidentin, ich zitiere: Bedenkt, dass Fanatiker gefährlicher sind als Schurken. Einen Besessenen kann man niemals zur Vernunft bringen, einen Schurken wohl. Zitat Ende. Frankreich verdient unsere Solidarität, gerade in der Verteidigung ihrer offenen Gesellschaft. Wir trauern mit den Opfern der Redaktion von Charlie Hebdo, mit denen des Bataclans, mit jenen des Attentats am 14. Juli 2016, denn Nizza war schon einmal Ort eines islamistischen Anschlags, dem blutigsten der französischen Nachkriegsgeschichte im Übrigen, bei dem 86 Personen zu Tode kamen. Der Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty vor wenigen Tagen, der seinen Schülerinnen und Schülern die französischen Werte anhand von Mohammed-Karikaturen näherbringen wollte, die Magazin Charlie Hebdo publiziert und nun erneut, nämlich anlässlich der Eröffnung des Prozesses gegen die damaligen Attentäter, republiziert worden, ist zutiefst verstörend. Ja, wir müssen reden. Was darf Satire? War es gut oder eine Provokation, dass diese Karikaturen wieder veröffentlicht wurden? Staatspräsident Emmanuel Macron hat hier eine eindeutige Position, die ich teile. In einem freien Land, das Kirche und Staat ausdrücklich trennt, in einem laizistischen Staatssystem, sei auch, so sagte er, Blasphemie legitim. Zwar müsse man dies nicht schätzen, so doch aber hinnehmen. Die aktuellen Ereignisse und die schmerzlichen Erinnerungen verweisen zugleich darauf, dass nicht nur die französischen Banlieues und die Gefängnisse voll sind von jungen Muslimen, die leicht radikalisierbar sind, leichte Beute für islamistische Hassprediger und Hetze. Es ist außerordentlich zu begrüßen, dass die französische Gesellschaft, und das ist die tatsächliche Lehre, trotz Terror, Morden und Attacken zusammensteht und keinen religiösen Separatismus duldet. Auch nicht zwischen Katholiken und Muslimen. Deren Religion wiederum hierfür antimuslimische Hetze herhalten muss. Und Sie beweisen es ja wieder, Herr Baumann. Schämen Sie sich. Es ist wertvoll für den Zusammenhalt, für unsere Wertegemeinschaft, ganz gleich, ob in Frankreich oder in Deutschland, dass wir die Verächtlichmachung jedweder Religion nicht zulassen. Denn dies, auch dies sind die Lehren, die wir aus den Attentaten ziehen müssen. Unser Kampf gegen Terror kann nämlich nur dann erfolgreich sein, wenn wir die sozialen Verwerfungen analysieren und bewältigen. Hier helfen Bildung und Aufklärung, aber keineswegs Hass und Hetze und schon gar nicht in den sozialen Netzwerken. Weder sollten wir uns von der Hetze Präsident Erdogans gegen Macron oder der vor allem von innenpolitischen Problemen ablenken will, noch von den Boykottaufrufen französischer Produkte durch die iranische Führung beeindrucken lassen. Ich jedenfalls werde heute Abend Charlie Hebdo lesen, dazu ein Glas Bordeaux trinken und ein Baguette mit Brie zu mir nehmen. Denn mit Antoine Léris, dessen Frau im Bataclan ermordet wurde, sage ich, meinen Hass bekommt ihr nicht.
Frau Kollegin,
meinen Hass bekommt ihr nicht. Und ich sage an die Adresse des französischen Präsidenten, Monsieur le Président, je suis Charlie et je le reste. Merci beaucoup.
Dankeschön. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Philipp Amthor.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das einzig Gute an dieser Aktuellen Stunde, die die AfD beantragt hat, ist es, dass wir zum Ende dieser Plenarwoche immerhin noch einmal gemeinsam als Parlament an die schrecklichen Ereignisse, an die Terrorereignisse in Frankreich denken können und gemeinsam unsere Solidarität zeigen können. Das Beklagenswerte ist allerdings, dass alle diese Solidarität heute bekundet haben, außer Sie von der AfD, die diese Aktuelle Stunde beantragt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch eines, Ihnen geht es eigentlich nicht um Frankreich. Und Ihnen geht es eigentlich auch nicht um den Lehrer Samuel Paty. Und lieber Herr Baumann, Sie haben sich jetzt groß auf ihn berufen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen auch, dieser liberale, aufgeklärte, moderne französische Lehrer, der dem islamistischen Terror zum Opfer gefallen ist, der würde sich schämen, von Ihnen instrumentalisiert zu werden. Und auch das ist ein Signal, was wir heute senden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Wahrheit gehört, Ihnen geht es auch nur halbherzig um Terrorismusbekämpfung, denn Ihnen geht es darum, was Sie immer möchten, nämlich Ihr Lieblingsthema hier vorzuschieben, den vermeintlichen Untergang des Abendlandes. Und ich sage Ihnen, verstehen Sie mich richtig. Es ist so, dass wir es natürlich mit islamistisch radikalisierten Attentätern in Frankreich zu tun hatten. Es ist auch so, dass wir natürlich es mit dem Islamismus als akuter gegenwärtiger Gefahr in Deutschland zu tun haben. Aber wir werden es nicht akzeptieren, dass Sie hier zwei Fehldeutungen in den Raum dieses Parlaments stellen. Erstens, wir lassen es nicht zu, dass Sie den Eindruck erwecken, nahezu jeder Muslim sei auch ein Islamist. So sehr wir eine klare Haltung gegen Islamismus haben, so sehr sagen wir auch, der Großteil der 4,5 Millionen Muslime in Deutschland lebt hier in Frieden mit uns und möchte genauso wenig diesen Islamismus wie wir als Mehrheitsgesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden es auch nicht zulassen, und das in aller Deutlichkeit, dass Sie hier in Zweifel ziehen wollen, dass es auch nur einen Kollegen oder eine Kollegin hier im Hause gäbe, der einen Funken von Toleranz und Verständnis für den Islamismus hätte. Das haben wir nicht, sondern wir bekämpfen den Islamismus, und das unterscheidet uns von Ihnen, denn Sie haben nur Ideologie und eine Scheuklappenwelt zu bieten. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Sie sagen, wir tun nichts. Sie tun nichts. Sie werden Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Sie sagen, Lehren aus den Attentaten in Frankreich ziehen. Und was Sie hier heute präsentiert haben, waren keine Lehren, waren keine Erkenntnisse, sondern es war ein bekanntes Muster, das wir von Ihnen kennen. Es war nur ein Polemisieren. Und wir sehen sehr, sehr deutlich, wenn man sich die Aktuellen Stunden zum Thema Extremismus in diesem Hause anschaut. Sie haben zum Thema Linksextremismus mal eine Aktuelle Stunde beantragt. Heute reden Sie über Islamismus. Und wenn es uns auch ging, zum Beispiel um die rechtsextremen Taten in Halle, um den rechtsextremen Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke, da haben Sie nichts zu tun gehabt, als sich in Selbstmitleid zu suhlen. Und wir sagen, aller Extremismus gibt es nicht à la carte, sondern wir sagen, hier gibt es keinen Rabatt, weder auf rechts noch auf links. Extremismus, und wir haben den 360-Grad-Blick darauf, und nur das ist der richtige Umgang mit Extremismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch sagen, auch in unserem Regierungshandeln lassen wir dem Extremismus keine Luft. Wir haben gestern Nacht diskutiert über die Entfristung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes. Wir haben das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum weiterentwickelt. Wir haben das Ausländerrecht konsequent verschärft. Und es ist im Übrigen auch richtig, so wie es der Kollege Trohm gesagt hat, dass wir auch aus der Lehre aus dem Fall in Dresden darüber nachdenken müssen, wie wir zum Beispiel auch nach Syrien schwere Gefährder wieder abschieben können. Aber wir handeln, und wir lassen uns von Ihnen nicht vorwerfen, dass wir beim Thema Extremismus nicht richtig agieren, sondern wir ziehen die Lehren. Deswegen werden wir beispielsweise im Bereich des Internets die Ermittlungsmöglichkeiten unserer Sicherheitsbehörden stärken. Und man kann gegen den Extremismus nicht kämpfen, indem man ihn hier instrumentalisiert, sondern nur durch kluges Regierungshandeln. Und das ist unser Anspruch. Herzlichen Dank.
Können Sie mal bitte einfach ein bisschen die Lautstärke nach unten. Das ist echt anstrengend nach so einem ganzen Tag. Einfach ein bisschen. Ich bin nicht gegen Zwischenrufe, das wissen Sie, da gehöre ich auch dazu. Aber bitte, es tut echt langsam weh. Ja, lebhaft kann man ja sein, aber da muss man nicht so schreien. So. Vielen Dank, Philipp Amthor. Nächster Redner, entschuldigen Sie, nicht der letzte. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Karl-Heinz Brunner.
Verehrte Frau Präsidentin, dass Sie mich als letzter Redner ankündigen wollten, hat Tradition, weil wir ja sehr oft am Freitagnachmittag
die letzten Redner haben.
Das macht aber überhaupt nichts. Aber ich will den Kollegen Kofler nicht vorgreifen. Der möchte ja auch noch etwas dazu sagen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen, es ist viel zu ernst, als dass man über dieses Thema lacht, über dieses Thema, über das wir heute sprechen. Und mir fällt auf, dass in der Argumentation, in den Gesprächen, in der politischen Auseinandersetzung wir genau das zum Teil machen, was diejenigen, die die Attentate begangen haben, erzielen wollten, nämlich Fanatismus in den Mittelpunkt zu stellen und fanatisch unduldsames Eintreten für eine Sache als Ziel kompromisslos umzusetzen. Fanatismus verstellt die Augen, verstellt den Blick. Und wenn wir nach Frankreich blicken, unseren engen Verbündeten und Nachbarn, dann verstellt es den Blick, dass wir die Solidarität zwar sehen, die wir dem französischen Volk nunmehr entgegenbringen, dass wir gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus durchführen müssen und des Extremismus durchführen müssen, aber es verstellt uns den Blick zu sehen, dass bei den getöteten Menschen in Nizza, aber auch den getöteten Menschen in Avignon, Menschen zurückbleiben in den Familien, die Hinwendung, die Trauer, die Zuwendung, ja vielleicht Heimat verspüren möchten, und diesen Blick droht es oder drohen wir zu verlieren. Ein Blick, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der nicht nur damit begründet ist, dass wir in Europa, in unserem freiheitlichen Europa und in unserem aufgeklärten Europa demokratische Strukturen haben, ein liberales Zusammenleben pflegen, die Freiheit des Andersdenkenden achten und uns weniger den Blick darauf richten, warum dies so ist. Es ist im Wesentlichen nicht deshalb, weil wir die besseren Menschen sind, sondern weil wir uns alle miteinander versprochen haben, einen Rechtsstaat zu haben und das Recht im Mittelpunkt zu sehen. Dieses Recht, das für alle Menschen auf einem Territorium gibt, dieses Recht, dem unser Grundgesetz ganz oben drüber schreibt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und sicher ist, dass dieser Rechtsstaat funktioniert. Und wenn wir, was ich voll unterstütze, eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Hasspredigern, gegenüber Islamisten, gegenüber Islamistinnen, die es ja auch gibt, gegenüber Rechtsradikalen und Menschen, die in diesem Lande, da brauchen Sie nicht lachen, die in diesem Lande als identitärer umherspringen, auch dort hat Nulltoleranzpolitik im Mittelpunkt zu stehen. Denn Radikalismus, Fanatismus, egal von rechts, von links, vom Islam oder anderen Gruppierungen, darf in einem Staat nicht hingenommen werden. Und um dem entgegenzuwirken, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird uns in einem Rechtsstaat nichts anderes übrig bleiben, und das haben wir konsequent durchzusetzen, und das macht diese Bundesregierung und diese Koalitionsmehrheit in diesem Parlament konsequent: Repression, Vorbeugung kombiniert mit Ausstiegshilfen und mit Programmen zu unterlegen. Den Menschen aus der Gesellschaft herauszunehmen, das können wir mit ganz einfachen Lösungen, wenn wir sagen, wir schieben Gefährder, die nicht deutsche Staatsangehörige sind, ab. Was machen wir aber mit den 30.000 Rechtsradikalen, die wir bei uns haben? Die können wir nicht abschieben. Da haben wir keinen Raum zum Abschieben. Da müssen wir etwas tun. Und deshalb ist es notwendig, im Dreiklang zum einen die Repression, zum anderen die Vorbeugung und zum dritten konsequente Ausstiegshilfen zu bieten, die es ermöglichen, die Menschen wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Und dies geht nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir nicht mit Fanatismus, sondern mit Ruhe, mit Bedacht und mit Klugheit herangehen, unseren Gerichten die entsprechenden Instrumente geben, unserer Polizei und unseren Diensten die Instrumente geben, zusammenzuarbeiten, und wenn wir nicht vergessen, hinter allem und für alles, was wir tun, stehen die Menschen in unserem Land, in unserem Nachbarland, egal und gleich, welche Religion sie haben. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Karl-Heinz Brunner. Ich danke Ihnen, und wieder als letzter Redner in dieser Debatte und von dieser Woche Michael Kuffer für die CDU-CSU-Fraktion.
Liebe Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, unsere Gedanken sind natürlich in diesen Stunden bei den Opfern und bei ihren Familien, bei der Grand Nation, aber auch bei der Stadt Nizza, die zum wiederholten Male von einem so grausamen Attentat heimgesucht worden ist. Aber dieses, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur ein Anschlag auf unsere Sicherheit, sondern es ist ein Anschlag auf unsere Werte. Und ich will eines vorwegschicken und in die Welt hinaus sagen, und damit in keinem einzigen Winkel der Welt auch nur irgendein Zweifel aufkommt: Wir werden an diesen unseren Werten, an den freiheitlichen, kulturellen, zivilisatorischen Wurzeln und Errungenschaften, an den Gepflogenheiten nicht das Geringste ändern.
Und wir sind stolz auf unsere freiheitlichen Werte und auf diese freiheitliche Gesellschaft. Und ja, wir sind stolz auf die Freiheit von Presse und Kunst. Und wenn Emmanuel Macron dies öffentlich klarstellt, ist das keine Lynchjustiz gegen Muslime, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Emmanuel Macron spricht damit für uns alle, und es ist im Zweifel ein Schutz für die übergroße Mehrheit der Muslime in Europa, die mit uns zu diesen Werten stehen. Und sicher ist manchmal eine Diskussion darüber angebracht, wie weit Satire gehen darf, wie weit sie gehen sollte und welche Grenzen der Menschenwürde und ja auch des religiösen Empfindens sie respektieren sollte. Aber der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Landtags, André Küper, hat heute einen Satz gesagt, der es nicht besser auf den Punkt bringen könnte und den ich hier nochmal wiederholen will. In Europa, in der Demokratie, wird das Wort geführt und nicht die Gewalt, nicht das Schwert. Und deshalb fordere ich alle Menschen, die egal welcher Herkunft hier mit uns zusammenleben wollen, auf, diese Werte auch gemeinsam mit uns zu leben und nicht nur das, sondern diese Werte gerade in diesen Stunden und in diesen Tagen mit uns zu verteidigen. Und umgekehrt sage ich Ihnen, wir werden Sie an Ihren Taten messen und nicht an Ihrer Herkunft und auch ganz bestimmt nicht an Ihrer Religion. Und in diesem Zusammenhang bitte ich alle islamischen Verbände und Institutionen in Europa, Prediger, Vorbeter in den Moscheen, mit uns gemeinsam solche Taten laut und vernehmbar öffentlich zu verurteilen. Und ich bin Leuten wie Kevin Kühnert dankbar, die sich bemühen, auch innerhalb der politischen Linken eine Diskussion darüber in Gang zu bringen. Sein Diskussionsbeitrag könnte aktueller nicht sein. Denn bitte machen wir uns doch eines klar. Der Islam als Religion teilt mit uns Christen viele Gemeinsamkeiten. Die wichtigste ist das Gebet an den einen Gott, aber auch Werte wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Und umgekehrt steht die Ideologie des politisch radikalen Islamismus genau zu alledem im Widerspruch. Diese Ideologie ist demokratiefeindlich, sie ist frauenfeindlich, sie ist schwulenfeindlich, judenfeindlich, wissenschaftsfeindlich, lustfeindlich, ja, lebensfeindlich. Der politisch radikale Islam, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Form des Faschismus. Machen Sie sich das bitte klar. Und natürlich haben wir in Frankreich in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Entwicklung von Parallelgesellschaften gesehen, die sicher auch den Boden dafür bereitet haben, dass sich aus diesen Gesellschaften junge Menschen dramatisch verführen, fehlleiten und radikalisieren lassen. Und wenn wir als Union in Deutschland immer wieder davon sprechen, dass wir in der Asylfrage die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit und in der Migrationsfrage unsere Interessen und die Frage, wer zu uns passt, im Auge behalten müssen, dann genau aus diesen Gründen. Genau um gegenüber solch fundamentalen Problemen, wie sie Frankreich erlebt, jeden Anfängen zu wehren. Aber ich will zum Schluss sagen, wir dürfen uns trotzdem nichts vormachen. Natürlich tragen diese Anschläge in Frankreich noch eine andere, ganz markante Handschrift, nämlich die des Überlebenskampfes des IS, der seine Einflusssphäre in Syrien verloren hat und der in Europa den Beweis seiner Existenz erbringen will, der bestimmte Interessenräume in Europa gezielt verschont und umgekehrt Staaten wie Frankreich mit einer Serie von Anschlägen gezielt destabilisieren will. Darum geht es doch. Es geht um Macht. Und es geht leider auch um geopolitische Interessen im Hintergrund. Und deshalb sage ich zwei Dinge zum Schluss. Die Anschläge finden zurzeit in Frankreich statt. Aber sie sind ein Angriff auf Europa. Und wir müssen und wir werden deshalb in Europa in diesem Kampf zusammenstehen. Und den türkischen Präsidenten fordere ich nachdrücklich auf, hier nicht weiter mit dem Feuer zu spielen. Mehr sage ich dazu an dieser Stelle nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael Kuffer. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die